An diesem zweiten Advent begrüßen wir Sie ganz herzlich hier bei Radio Neue Hoffnung, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf mit Norbert Lied. Vor seiner Botschaft hören wir die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Unser treuer Gott und Vater segne Sie ganz reich durch diese Sendung.
Auch heute Morgen wollen wir Gottes Wort zuerst vernehmen. Unser Bruder im Herrn, Norbert Lied, fährt fort, uns in diesem Gottesdienst einen weiteren Weihnachtsort anhand der Bibel zu beleuchten. Wir machen diesmal eine große Reise nach Ägypten und stehen jetzt auf und hören Gottes Wort aus Matthäus 2, die Verse 12 bis 15. Matthäus 2, 12 bis 15, lasst uns lesen und zu Herzen nehmen. Da heißt es, und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägyptenland. Und bleib allda, bis ich dir sage, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und Josef stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entwich nach Ägyptenland. Und blieb allda bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und im Neuen Testament heißt es dann an anderer Stelle, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Amen.
freuen wir uns darauf, wenn wir bei Jesus Christus sein werden. Und wenn wir Jesus Christus einst schauen werden, überlegt euch mal, da werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden aber auch all unsere Lieben wiedererkennen in der Herrlichkeit. Alle, die an Jesus glaubten und uns schon verlassen haben, werden wir wiedersehen. Das wird eine Freude. Freuen Sie sich darauf? Und sehen Sie, das hat alles, der Herr Jesus Christus, das hat er uns alles erworben, indem er, dieser große Gott, hier auf diese Erde kam. Ich glaube, unser Verstand reicht einfach nicht aus. Wenn wir all unseren Verstand heute Morgen zusammennehmen würden, er reicht nicht aus, das zu begreifen, was uns Gott in Jesus Christus geschenkt hat. In Bethlehem, in Ägypten und auch in Nazareth, bis am Kreuz von Golgatha. Ja, wir wollen heute Morgen weitermachen mit unserem Thema die drei Weihnachtsorte. Wir haben das letzte Mal über Bethlehem gesprochen und wir haben versucht, hineinzuschauen in die Präzision der Erfüllung des Wortes Gottes dort in Bethlehem, wie sich eine Weissagung, die Gott 800 Jahre zuvor gegeben hat, buchstäblich erfüllte, über diesen so kleinen Ort Bethlehem. Wir haben auch gesehen, wie es zu dieser Erfüllung kam, nicht durch ein gewaltiges Reden Gottes, sondern dass der Herr so die politischen Umstände leitete, dass es einfach dazu kommen musste, dass sich sein Wort erfüllt und Jesus in Bethlehem geboren wurde. Und wir haben dann auch festgestellt, dass sich das zukünftig genauso buchstäblich erfüllen wird und dass Gott heute auch alle politischen Umstände gebraucht, eigentlich nur für das eine Ziel, dass Jesus wiederkommt und sich sein prophetisches Wort erfüllt. Das müssen wir immer vor Augen haben, immer, Tag und Nacht. Alles, was in dieser Welt geschieht, geschieht darum, damit er wiederkommt, damit sein Wort sich erfüllt. Und letztlich sahen wir aber auch in Bethlehem die Tat Gottes. Also wir hören da die Botschaft, die Gott persönlich an jedem einzelnen Menschen von uns richtet. Auch an Sie und auch an mich. Es wurde mir noch einmal so groß in Matthäus Kapitel 2, Vers 6. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Ich finde das fantastisch. Ich habe mich riesig gefreut, als ich noch einmal da hineinschaute. Sehen Sie, jeder noch so geringer Mensch, der in Jesus Christus ist, worin Jesus Einzug gehalten hat, ist mitnichten der oder die Kleinste, sondern etwas ewig Wertvolles und herrlich Großes in den Augen Gottes. Warum? Nur aus dem einen Grund, weil Jesus in dein Leben gekommen ist. Bethlehem ist nur bekannt geworden in aller Welt, weil Jesus da geboren ist. Es war so klein, kaum benennenswert. Und doch sagt Gott, du bist mitnichten die Kleinste, weil aus dir der Herzog, der Fürst Israels kommt. Und so bist du auch. Vielleicht machst du gerade eine Not durch, ich weiß es nicht, oder eine Anfechtung, oder du fühlst dich so jämmerlich und so klein. Vor Gott bist du riesengroß, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast. Unvergesslich. Gott kann dich nie vergessen. Es gibt keine Sekunde in deinem Leben, wo Gott dich vergisst. Eher vergisst du ihn. So wertvoll ist jeder Mensch in Christus erfunden. Und heute kommen wir dann weiter nach Ägypten. Der Manfred war so lieb und hat die Worte schon gelesen aus Matthäus Kapitel 2, Vers 12 bis 15, als Maria und Josef sich aufmachen mussten, um aus Bethlehem, aus Israel zu fliehen und nach Ägypten zu kommen. Und wir wollen uns heute dieselbe Frage stellen. Wir fragen uns, warum war Jesus in Ägypten? Das muss doch einen Grund haben. Sie gehen doch sicherlich mit mir eins, dass nichts in der Bibel einfach so oberflächlich, gedankenlos geschrieben steht, sondern es muss doch alles Sinn und Zweck haben und es soll sich auch immer wieder persönlich auf unser Leben legen. Ich denke, dass es da zwei Antworten gibt, warum der Herr Jesus in Ägypten war. Zwei Antworten. Zunächst einmal eine prophetische Antwort und zum Zweiten aber auch eine seelsorgerliche Antwort. die uns persönlich berühren soll. Warum war Jesus in Ägypten? Zunächst die prophetische Antwort. Wieder, wie schon bei Micha und Bethlehem, wieder geht es um die Erfüllung biblischer Prophetie. Zum zweiten Mal. Der Herr hat sie diesmal wieder einem Propheten gegeben, aber ganz einem anderen Propheten, der ungefähr zur selben Zeit lebte, auch 800 Jahre vor Christus, also zur selben Zeit, wie Micha gelebt hat etwa. Aber es war ein ganz anderer Mann. Die wussten vielleicht voneinander gar nichts. Ich weiß es nicht. Und dem hat Gott eine prophetische Weissagung eingegeben. Ich kann mir vorstellen, dass der Prophet Hosea das vielleicht damals gar nicht so verstanden hat, was er da jetzt sagt. In Matthäus Kapitel 2, Vers 15 steht das ja, auf das erfüllet würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Diesen Satz, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, den hat Hosea gesprochen in Hosea Kapitel 11, Vers 1, 800 Jahre vor Christus. Und jetzt hat es sich erfüllt. Jesus war also zunächst einmal nur deshalb in Ägypten, aus dem Zweck, damit sich prophetische Heilsgeschichte erfüllte. Alles andere kann man zunächst einmal ausklammern. Nur, dass wir das eine sehen. Es steht so schlicht und einfach da, mit all den anderen Sätzen in Matthäus Kapitel 2. Und doch ist das so eine gewaltige Botschaft, in diesem einen Satz, auf das erfüllet würde. Warum diese ganzen Umstände? Der Herodes, der sich so aufgebracht hat. Dann musste Maria und Josef, sie musste sich aufmachen. Sie mussten einen unheimlich beschwerlichen Weg gehen. Sie hatten nicht viel Geld. Wahrscheinlich konnten sie die Reise nur bezahlen durch das, was sie durch diese Weisen aus dem Morgenland bekamen. Dieses Gold, Weihrauch, nicht wahr? Und diese Myrrhe. Sonst hatten die ja kein Geld. Und damit haben sie diese unheimliche, beschwerliche Reise gemacht nach Ägypten. Alles aus dem einen Grund, damit erfüllt würde. Lieber Freund, liebe Schwester, liebe Bruder, alles, was in deinem Leben geschieht, auch die Dinge, die du absolut nicht verstehst, die dir so beschwerlich sind, wo du in deinem Herzen sagst, warum muss ich da durch? Alles um seinetwillen. Frag nicht, sag einfach, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn sich dann einmal alles erfüllt hat und du ihn siehst, wie er ist, dann wirst du keine Frage mehr haben. Dann wirst du nur staunen. Ei, Herr, darum habe ich da durchgemusst. Ich preise dich, wenn du dann vor ihm stehst. Ich preise dich, ich bete dich an. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, ich habe rebelliert in meinem Herzen. Jetzt preise dich. Ich danke dir für diese Not. Ich danke dir, Herr. Was will Gott damit bezwecken? Ich denke, der Zweck dieser Ereignisse liegt darin, dass der Herr hierdurch, dass Jesus nach Ägypten musste, ganz deutlich herausstellen will, dass ich auf jeden Fall im gesamten Ablauf der Heilsgeschichte und Weltgeschichte und Prophetie sein Wille erfüllt und er im Regiment sitzt. Das will er hier zeigen. Es steht ja im Galaterbrief Kapitel 4, als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, von einer Jungfrau geboren und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war, da konnte keine Macht dieser Welt oder Finsternis Gott aufhalten. Als die Zeit erfüllt ward, kam Jesus Christus. Das ist doch gerade so wichtig, nicht wahr? In den Ereignissen, innerhalb denen wir heute stehen. Sogar an diesem Tag. Was immer auch das Resultat wird heute. Er sitzt im Regiment. Ob ja oder nein, es erfüllt sich sein Heilsplan immer. Immer. Sehen Sie, obwohl der menschliche Wille des Herodes, der Herodes wollte ja den Jesus umbringen, der war ja so fürchterlich eifersüchtig. Dieser Mann hatte in allem Hintergedanken. Er hat so viel getötet, er hat eigene Frauen umgebracht, eigene Kinder umgebracht. Er war verhasst in Israel, war Edomiter. Und obwohl der menschliche Wille des Herodes völlig freie und völlig eigene Entschlüsse fasst, bleibt doch der Wille Gottes allein bestimmend. Selbst die mörderischen, egoistischen Gedanken des Herodes tragen nur dazu bei, dass sich der Wille Gottes erfüllt. Auf das erfüllt ward. Der Herodes, wenn man sich in seine Situation versetzt, der Herodes denkt, er mache die Geschichte. Der Herodes denkt, dass er jetzt seinen Thron befestigen könne. Er denkt, er sei es, der die List und die Klugheit besäße, die Regierung fest in Händen zu halten. Er trifft hinterlistige Vorbereitungen, nur um Jesus Christus zu töten. Er belügt die Weisen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er fähig war, die Weisen umzubringen, wenn die wieder zurückgekommen wären. So war Herodes. Wenn auch nur ein Gerücht in Umlauf kam, dass sein Thron in Gefahr stand, hat der Mann sofort getötet. Und doch tut er letztlich nichts weiter als das, was geschehen muss und geschieht. Nämlich dazu beitragen, dass sich der Wille Gottes in seinem Plan erfüllt. Sehen Sie, wie grausam, wie hinterlistig, wie egoistisch, wie tyrannisch und wie heuchlerisch dieser Herodes ist. Und doch muss es heißen, mit einem kleinen Satz, auf das erfüllet würde. Und das gilt für alle Geschehnisse in dieser Welt, letztlich auf das erfüllet wird. Wort Gottes. Wort Gottes. Durch die ganze Geschichte, durch die ganze Weltgeschichte, durch die ganze Heilsgeschichte hindurch, bis dass er selbst wiederkommt. Und darauf freuen wir uns riesig. Riesig, riesig. Komme bald, Herr Jesus. Aber nun, die seelsorgerliche Antwort, die Seelsorger, das war diese prophetische Antwort meines Erachtens, die seelsorgerliche Antwort, warum war Jesus in Ägypten? Warum war er in Ägypten? Das muss noch einen tieferen, heilsgeschichtlicheren Grund haben, meine ich. Und ich glaube, da will Gott uns auch persönlich ansprechen. Da sehen wir wieder einmal mehr, was Gott in Christus getan hat. Das ist unfassbar, das ist unfassbar. Ich glaube, zuerst musste Jesus nach Ägypten. Wissen Sie warum? Weil Gott die Liebe ist. Wenn man den Zusammenhang liest, auch das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wird, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, da heißt es in Hosea Kapitel 11, Vers 1 wortwörtlich so: Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Also hat er ihn zuvor hingeschickt. Es geht ja um den großen Sohn Israels, Jesus Christus. Ich hatte Israel lieb. Ich habe Israel so lieb, dass ich meinen Sohn nach Ägypten geschickt habe. Da, wo sie einst waren und ihn da wieder herausgerufen habe. Zunächst bezieht sich ja diese Weissagung auf die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und dann wendet sie sich auf einmal, prophetisch wendet sie sich in eine Weissagung auf den Sohn Gottes, Jesus Christus. Das heißt ganz praktisch, oh, ich bete, dass wir das verstehen, die Liebe Gottes treibt seinen Sohn nach Ägypten, da wo sein Volk einst war. Er tut nichts Abstraktes, nichts Oberflächliches. Er ist nicht nur der liebe Heiland vom Himmel her, sondern er geht den Weg, den sein Volk ging. Das tut aber dir auch. Auch wenn Jesus hier noch ein kleines Kind war, vielleicht 2 Jahre alt, nimmt man an, vergessen wir nicht, Gott war in Christo. und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott kommt, indem dass Jesus nach Ägypten geht, kommt Gott seinem Volk so nah, dass er ihnen in den Ursprüngen ihrer Not begegnet. Das war ja in Ägypten. Sie waren in Ägypten geknechtet, sie waren versklavt, sie waren bedrängt. Und da hinein, diesen Weg geht der Sohn Gottes auch und wirkt in seiner Liebe die Befreiung. Denn hier in dem, dass er nach Ägypten geht, ich glaube, da erfüllt sich im eigentlichen, ganz tiefen oder viel tieferen Sinn, prophetisch und seelsorgerlich zugleich, das Wort aus 2. Mose Kapitel 3, Vers 7 bis 8. Sehen Sie, da sehen wir, wie Gott sein Wort immer zur Tat werden lässt. Und wenn es Jahrtausende nachher geschieht. Und der Herr sprach zu Mose, als er dem Mose begegnete aus dem Dornbusch, als er ihm aus dem Dornbusch rief, 2. Mose 3. Und der Herr sprach, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten und habe ihr Geschrei gehört über die, so sie drängen. Ich habe ihr Leid erkannt. Und jetzt kommt es. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie ausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ich bin herniedergefahren. Ich habe gehört das Geschrei meines Volkes. Ich habe ihr Leid erkannt. Ich habe darauf Acht gehabt. Ich hab's gemerkt und ich bin herniedergefahren. Ich meine, das findet seine vollumfängliche Erfüllung in der Ankunft Jesu in Ägypten. Gott war in Christo und er geht selbst nach Ägypten. Selbst nach Ägypten. Die Liebe Gottes führt ihn dahin, wo sein Volk einst geknechtet und versklavt war, und er ruft ihn dann aus Ägypten heraus, um sie letztendlich am Kreuz von Golgatha zu erlösen. Lieber Freund, die Botschaft von Ägypten will uns sagen, dass der Herr auch deinen Weg gegangen ist, um zu dir zu kommen. Glaub mir, es gibt keine Lebenssituation, keinen Weg deines Lebens, den er nicht gegangen wäre, aber ohne Sünde. Ohne Sünde. Dass Gott auch jede deiner Bedrängungen und Bedrückungen sieht, beweist er uns in Jesus Christus. Er kennt die Tiefe deines Elends. Vielleicht gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo viele Menschen, auch Christen, besonders durch Leid und Anfechtung gehen. Warum? Weil in keiner Zeit so der Name Gottes in den Mund genommen wird, so oft geehrt wird auch, bewusst und unbewusst, wie in der Zeit zu Weihnachten. Das hasst der Teufel. Das hasst er. Aber er kennt dein Elend, der Herr. Er hat schon lange dein Leid erkannt und er hört auch das vielleicht unbewusste Schreien deines Herzens. Und er kommt dir entgegen. Und seine Liebe geht so unendlich tief, lieber Freund, dass er in deine Not hineinkommt. Er will in deine Not hineinkommen. Das geschieht immer, wenn ein Mensch sich bekehrt. Da ist Gott in Jesus in die Not, in das ganze Elend eines Menschen hineingekommen. Und er wird wiedergeboren, wird alles neu gemacht. Und sogar der Ursprung deiner Sünde wird gelöst und du wirst erlöst. Das ist eben Gott. Das ist Gott. Darum geht Jesus nach Ägypten. Ich finde das wunderbar. Wunderbar, dass er Taten tut, Gott. Dass er nicht nur Worte spricht, dass er Taten tut. Ich erinnere mich daran, da war einmal ein deutscher Theologe, der besuchte einst eine theosophische Gesellschaft in Indien. Und dann war er in diesem theosophischen Haus und dann wurde er von einem Inder, wurde er durch die Räume geführt und dann kamen sie in einen Raum, in eine Halle, da hingen die Bilder der vier großen Religionsstifter dieser Welt. Ein Bild von Buddha hing da, ein Bild von Mohammed, ein Bild von Zarathustra und ein Bild von Jesus Christus. Und der Theologe dachte sich nichts weiter dabei, er schaute sich diese vier Bilder an und auf einmal sagte der Inder, der ihn dahin durchführte, er sagte, sehen Sie wohl den großen Unterschied? Der Theologe stutzte ein wenig und dann antwortete dieser Inder: Die drei Religionsstifter, Buddha, Mohammed und Zarathustra, waren in tiefes Nachsinnen versunken. Sie überlegten. Das Bild des Herrn Jesus zeigte ihn als guten Hirten, wie er sich gerade über ein Gestrüpp und Felsen beugt und wie er das verlorene Schaf herauszieht. Und dann sagte dieser Inder, er sagte, sehen Sie, er ist der Einzige, der nicht mit sich beschäftigt ist und nicht an sich denkt. Das ist Christus. Mohammed hat keinen am Kreuz erlöst, Buddha auch nicht und Zarathustra auch nicht. Jesus Christus hat es getan. Er ist den Weg gegangen. Darum beweist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Ägypten, er kommt nach Ägypten. Er beweist seine Liebe gegen uns, da wir noch Sünder waren. Wo wir noch in dieser Welt, in Ägypten, hingen und versklavt waren. Da kam schon Jesus Christus. Und da sind wir beim Zweiten. Wir sehen daher auch weiter in dem Weg Jesu nach Ägypten, seine totale Identifikation mit seinem Volk. Dass er nicht etwas tut von einer großen Entfernung, sondern dass er selber dahin geht. Das Volk Israel befand sich ja in seiner Jugendzeit in Ägypten. Der Herr Jesus kam in seiner allerfrühesten Jugendzeit ebenfalls nach Ägypten. Israel wurde als in seiner Gottessohnschaft aus Ägypten gerufen in das verheißene Land. Aus einem Zweck. Was war der Zweck? Um der Welt Heil zu vermitteln. Sie haben versagt. Jesus Christus wurde aus Ägypten gerufen als Sohn Israels, als Sohn Gottes, aus dem einen Zweck aller Welt das Heil zu vermitteln. Darin ist Israel dem Herrn Jesus Christus ein Vorbild. Und so identifiziert sich der große Sohn Gottes mit seinem Volk. Er geht in das Land, wo sie geknechtet waren. Er wird heimatlos, wie sie heimatlos waren. Er ist einer bösen, sündigen Welt ausgeliefert, wie sie es waren. Erfüllt sich da nicht das Wort aus Hebräer Kapitel 2, Vers 17? Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. In allen Dingen. Auf dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu versöhnen die Sünden des Volks. Darum musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. Bis hin nach Ägypten ist er gegangen und hat sich mit seinem Volk identifiziert. Und das heißt im übertragenen neutestamentlichen Sinn, jetzt einmal auf uns bezogen, heißt das, schreib dir das in dein Herz heute Morgen, Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Er kennt jede Versuchung deines Lebens, er kennt jede Not deines Lebens, jede Trübsal deines Lebens und er hat Mitleid mit deinen Schwachheiten. Und weil das so ist, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid mit uns haben, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Weil das so ist, darum gibt es keine hoffnungslose Lage für dein Leben. Gibt es nicht. Es gibt immer Hoffnung. Der Herr ist der Herr deiner Lage. Ich las kürzlich von einem großen Mann Gottes, Heinrich Giesen hat er geheißen. Er ist in Berlin gewesen und hat dort als Mann Gottes gewirkt. Und er war sehr bekannt unter Studenten und hochgestellten Gesellschaften und hat das Evangelium in ganz mächtiger Weise verkündigt. Und eines Tages war er in dieser großen Berliner Gedächtniskirche. Es haben sich viele Menschen dort versammelt, Manager, Studenten, Schüler, Hausfrauen, Familienväter, alle haben sich dort versammelt und haben jetzt gewusst, jetzt kommt dieser große Mann Gottes, in Anführungsstriche, Der Heinrich Giesen, und er wird uns hier eine Predigt halten, und die Kirche war wohl auch ziemlich voll und auch die hochgestellte Gesellschaft war da. Sie erwarteten jetzt etwas ganz Besonderes. Da ging die Tür auf. Heinrich Giesen, er stellte sich auf die Kanzel. Er betete wohl kurz und dann rief er in diese Gesellschaft hinein und er rief: Hausfrauen! Die Hausfrauen, sie guckten alle auf und dann sagte er nur so: Küche, Nähen, Geschrei, Windeln, Abwasch, Dreck, Ärger, das ist ihre Lage. Die Hausfrauen nickten. Und dann rief er in den Saal hinein: Manager! Alle Manager guckten hoch. Und er rief: 4 Telefone, Sekretärin, Verführung, Arbeit, 19 Stunden am Tag, Arbeit, gehetzt sein, gejagt, Termine, Konferenzen, das ist ihre Lage. Alle Manager nickten. Und dann rief er in die Gesellschaft hinein: Studenten! Ärger mit der alten Generation, Dummheit des Bürgertums, unglaubliche Anfragen an unsere Zeit, das ist ihre Lage. Und dann ging es immer weiter, alle Sparten wurden durchgenommen und dann sagte er, plötzlich rief er hinein in diese Situation: Jesus spricht, ich bin der Herr deiner Lage, Amen. Und er ging raus. Und die ganze Kirche war bestürzt. Die ganze Kirche war bestürzt. Was für eine Predigt. Und doch haben sich die Leute nachher gefragt, sie haben sich gefragt, ist das wahr? Ist das wahr? Das wollen wir uns heute Morgen auch fragen, daran liegt der Ernst. Gibt es jemand, der sich um unsere verdreckte Welt wirklich kümmert? Der sich um kaputtes Leben kümmert und nicht nur um einen frommen Raum? Er ist der Herr deiner Lage. Warum? Der Herr Jesus Christus ist bereits jeder Lebenssituation begegnet. Und er hat sie in seiner Person gemeistert. Sag ihm das doch mal. Sag ihm das doch mal. Herr Jesus, du kennst meine Situation, in der ich gerade stehe. Du hast sie selbst durchlitten. Darum will ich sie dir jetzt vertrauensvoll hinlegen. Und ich will an dich glauben. Du bist für mich auch in Ägypten gewesen. Er kennt jede einzelne Versuchung deines Lebens. Darum kann er dir auch in jeder Situation helfen, wenn du nur willst. Denn er hat sich auch mit dir identifiziert. Er hat sich mit dir identifiziert. Aber natürlich ohne Sünde. Er kam in die Lage deines Lebens und steht nun für dich als Hohepriester vor Gott. Und in ihm bist du untadelig. Darum heißt es, als letzte Konsequenz meines Erachtens, wenn Jesus nach Ägypten ging, dass er ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht hat. Hosea und Matthäus, sie sagen es ja beide, sie sagen beide: aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, damit erfüllt würde. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir haben jetzt immer daran gedacht, Jesus ging nach Ägypten. Aber es steht ja auch da, er hat seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Da sehen wir also, wie tief Gott hinabgestiegen ist, um Israel, um diese Welt zu befreien. Warum? Denn Ägypten ist ja ein Bild, nicht wahr? Ägypten ist ja ein biblisches Bild. Für was? Ägypten steht gleichsam für Sklaverei. Ägypten steht für Gefangenschaft, für Knechtschaft. Ägypten ist ein Bild für das alte, sündige Leben. Ägypten ist ein Bild für diese gegenwärtige Welt. Alle Menschen, die Jesus angezogen haben, sind in Christus herausgerufen, aus den Ägypten dieser Welt, in seine Gottesgemeinschaft hinein. Wie lange war Israel gefangen in Ägypten? Geknechtet, versklavt, verhöhnt und verspottet, unterjocht. Bis dass Gott den Befreier Mose sandte und Israel aus Ägypten hinausführte durch das Rote Meer in die Freiheit, Richtung verheißenes Land. Das war ihre Wegstrecke. Und ausschlaggebend war das Blut des Lammes, das an den Türpfosten in Ägypten noch gestrichen wurde. Mose aber, ihr Lieben, Mose wurde mit einer Botschaft zum Pharao gesandt, indem er dem Pharao sagen musste, in 2. Mose Kapitel 4, Vers 22 bis 23a: Und du sollst zu ihm sagen, spricht Gott zu Mose, so sagt der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lassest, dass er mir diene. Ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lassest, dass er mir diene. In Christus, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, in Christus ist dem Fürsten dieser Welt geboten, dich ziehen zu lassen. Er muss dich loslassen. Wenn du den Namen Jesu ernsthaft anrufst und sein Erlösungswerk, sein Blut am Kreuz über die Schwelle deines Lebens streichst, an den Türpfosten deines Lebens. Und dieser Mose hat ja dann auch hingewiesen, er hat es seinem Volk gesagt, in 5. Mose 18, einen Propheten wie mich, jetzt weist er auf Jesus, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Da ist er gekommen, als die Zeit erfüllt war. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten, Jesus Christus. Und Manfred hat es gesagt, wie Gott nachher das Zeugnis über seinen Sohn bestätigt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Ihm sollt ihr gehorchen. Wenn Jesus aus Ägypten kam, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, wenn Jesus aus Ägypten kam, dann heißt das, dass er der große Befreier ist, der alle Ketten sprengen kann. Und sehen Sie, da sind wir beim eigentlichen ernsten Thema. Es gibt in der Christenheit, unter Brüdern und Schwestern sozusagen, es gibt Menschen, sicherlich auch hier unter uns, die sind geknechtet. Die sind geknechtet von Jähzorn. Jähzorn. Vielleicht schlagen sie sogar um sich. Es gibt Brüder und Schwestern, die sind geknechtet von negativen Gedanken. Es gibt Brüder und Schwestern, es gibt Kinder Gottes, die leiden unter Verfolgungswahn. Sie sind umhergetrieben von Ängsten und Alkohol innerhalb der Gemeinde Jesu. Es gibt Menschen, die leben unter einem Zwang der Kritik. Die leben in einem Redefluss, besonders negativ, sind dafür immer empfänglich und immer haben sie fast einen Drang zu plappern und negative Dinge weiterzugeben. Es gibt Menschen, die stehen unter irgendeinem negativen Zwang, etwas tun zu müssen, was sie im Grunde gar nicht wollen. Sie wollen das nicht. Und wir müssen schon beherzigen, dass der Herr Jesus selber gesagt hat, in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Aber jetzt kommt die Erlösungsbotschaft. Jesus kommt nach Ägypten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist nach Ägypten gegangen, in diese Welt hineingekommen, in diese Knechtschaft nach Ägypten und hat die Befreiung gewirkt. Jesus kann dich frei machen. Und er sagt selber, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Sogar dieser große Spötter George Bernard Shaw hat am Ende seines Lebens bekannt, er war ein Spötter, er hat gesagt, ich bekenne, dass ich, nachdem ich nun bald 60 Jahre, der ist fast, ich glaube, der ist 84 Jahre alt geworden, und er sagt, nachdem ich nun fast bald 60 Jahre Erde und Menschen studiert habe, keinen anderen Weg aus dem Elend der Welt sehe, als den Weg, der uns von Christus gezeigt wird, sagt dieser große Spötter. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, den Jesus Christus nach Ägypten ging. Er kam in diese Welt, um allen Bindungen zu begegnen und sämtlicher Sklaverei und sie nachher am Kreuz hinwegzutragen, alle zu erlösen. Das bedeutet ganz praktisch, das bedeutet, du kannst von allem erlöst werden, weil Jesus schon da war. Er war schon da, er ist versucht. Ich lese noch mal Hebräer 2, 14, 15. nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden. Also er ist nach Ägypten gegangen. Auf dass er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Pharao musste auf dem Wort Gottes hin die Kinder Israel loslassen. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass Jesus in Ägypten war und dass er diese herrliche Befreiung gewirkt hat in seinem Sohn. Und jetzt liegt es nur noch an dir. Jetzt liegt es nur noch an dir, zu ihm zu kommen und die Sünde loszulassen. Das ist der Punkt. Wenn Gott sagt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, Weihnachten, dann bedeutet das, dass er alle, auch dich, in Christus, aus dem Ägypten dieser Welt herausruft in seine Gemeinschaft auf den Weg, der Jesus heißt. Gemeinde heißt ja nichts anderes als die Herausgerufene. Gemeinde ist die Herausgerufene, aus dieser Welt herausgerufen. Jesus geht nach Ägypten, er kennt die Wege dieser Welt. Er kennt auch deinen Weg. Denn er ist ihn doch gegangen, aber er ist ihn ohne Sünde gegangen, um dich auf seinen Weg holen zu können. Also lautet die Botschaft, im Endeffekt lautet die Botschaft Gottes aus Ägypten, wer will sich herausrufen lassen? Wer will auf den Weg Jesu kommen? Das ist die Botschaft von Ägypten. Und das ist eben die Not, dass viele diesen Weg gar nicht gehen wollen. Das ist die große Not in der Gemeinde Jesu. Ägypten sagt uns, dass die Fülle der Gnade da ist und dass der Mensch nur noch schöpfen muss. Aber er tut es nicht. Es ist wie einst vor vielen, vielen Jahren ein Schiff, das nach Südamerika fuhr und fast das Land erreicht hatte. Sie sahen den Horizont und die Schiffsbesatzung, sie waren am Verdursten und sie wussten sich nicht mehr zu helfen. Es war doch noch zu weit, um das Land zu erreichen. Das Salzwasser konnten sie nicht trinken. Und da kam ein anderes Schiff ihnen entgegen und fragt sie, wie sie ihnen helfen können. Und sie sagen, wir verdursten. Und da sagten die, schöpft doch. Ihr seid ja schon im Amazonasgebiet, wo dieser riesige Fluss schon in das offene Meer hineinkommt. Süßwasser, sie haben das nicht gewusst. Wissen Sie, bildlich, so ist das mit vielen Christen, da ist die Fülle in Christus da. Er hat alles gemacht schon, ist selbst deine Wege gegangen. Er hat eine vollkommene Erlösung vollbracht. Die Fülle in Christus ist da und der Mensch schöpft sie nicht. Warum ist in der Gemeinde Jesu so wenig los? Warum keine Erweckung? Weil viele Christen nicht in der Freiheit leben, die der Herr ihnen erwirkt hat. Weil sie innerlich immer noch an Ägypten festhalten. Und das ist der Grund ihrer Unzufriedenheit. Ich glaube, unzufriedene Menschen sind im Grunde immer Menschen, die heimlich noch an Ägypten festhalten, an dieser Welt. Und das war auch die Not Israels damals, dass sie trotz ihrer Befreiung immer wieder zurück wollten. Und sie waren unzufrieden. Sie wollten zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Sie wollten zum Knoblauch zurück. Sie wollten zu den Zwiebeln zurück. Sie haben gesagt, mir ist es lieber in Ägypten geknechtet zu sein, als hier in der Wüste rumzurennen. Es war eine Katastrophe. Und diese Sünde und Unzufriedenheit hat es schließlich so weit gebracht, dass fast das ganze Volk in der Wüste gestorben ist. Außer Josua und Kaleb und die unter 20 Jahre waren. Jesus hat durch sich selbst die ganze Befreiung von Ägypten gewirkt. Bist du bereit, für dich im Glauben anzunehmen und auszuleben, was er für dich getan hat? Und nicht mehr so unzufrieden zu sein? Das heißt ganz praktisch, ich möchte zum Schluss kommen, das heißt ganz praktisch, diese Tage, als ich den in der Bibel las, stieß ich darauf und es ging mir wirklich durchs Herz, in Lukas 6, Vers 37, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Was heißt das? Im Zusammenhang bezieht sich das eigentlich zunächst, ich soll meinen Bruder, der sich an mich versündigt hat, der sich an mir verschuldet hat, den soll ich loslassen. Ich soll ihm vergeben, dann werde ich selber auch gelöst. Aber geistlich auch im Tieferen, im Gesamtzusammenhang der Bibel, heißt das, lass los und ihr werdet losgelassen werden. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist so vollkommen und so tiefgründig, dass nach der Rechtsprechung Gottes kann es nur noch eine Bindung geben, nur noch eine Bindung. Welche? Die, an der du selber festhältst. Keine andere. Keine andere. Rechtsmäßig bist du von allem erlöst und gelöst. Nur das, was du selber festhältst, kann dich festhalten. Und es hat nur so lange ein Anrecht, dich festzuhalten, solange du es nicht loslässt. Rechtsmäßig ist am Kreuz von Golgatha alles geschehen. Was du aber loslässt, das muss dich auch loslassen. Und das merkst du erst, wenn du es tust. Viele sind nämlich gebunden, nicht weil die Sünde so stark ist, sondern weil sie ganz einfach nicht loslassen wollen. Und so war das bei Israel. Sie gingen durchs Rote Meer, aus Ägypten befreit. Aber sie griffen innerlich immer wieder zurück und wurden darum nicht richtig fertig mit Ägypten und blieben 40 Jahre lang in der Wüste. Lass doch in Jesu Namen los. Ich bitte dich, lass doch in Jesu Namen los, was noch dein Ägypten ist, wo du noch zurückhältst, wo du immer wieder greifst nach dieser Welt und vielleicht nach dem Gewinn dieser Welt. Lass doch los. Dann erst wirst du auch die Kraft bekommen. Aber du merkst das erst, wenn du loslässt. Ich habe das selber festgestellt. Man macht es sich selber vorher so schwer. Aber wenn man in Jesu Namen jetzt wirklich loslässt, merkt man auch auf einmal, wie man die Kraft bekommt, weil sie am Kreuz von Golgatha erwirkt ist. Lass die Sünde los. Denn du kannst es, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Darum sagt das Neue Testament, es sagt immer, flieh der Hurerei. Warum? Weil er dich schon befreit hat. 1. Korinther 6, 18. Flieh von dem Götzendienst. 1. Korinther 10, 14. Du Gottesmensch, flieh solches. 1. Timotheus 6, 11. Flieh der Lüste der Jugend. 2. Timotheus 2, 22. So ihr flieht der vergänglichen Lust dieser Welt. Ägypten. 2. Petrus 1, 4. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Sehen Sie, darum geht es. Flieh aber bitte auch den Ängsten. Flieh den Ängsten, die dir die Heilsgewissheit rauben wollen. Flieh den Ängsten, die dich die Vergangenheit nicht bewältigen lassen wollen. Wisse doch, dass Jesus dich lieb hat. Wisse doch, dass er sich mit dir identifiziert, dass er sich so sehr mit dir identifiziert. Bis in deine tiefe Not hinein, dass deine Not seine Not wird, aber wo nur er mit fertig wird. Wisse doch, dass er deine Versuchungen kennt, dass er für dich in Ägypten war, dass er auch in dir sein Wort erfüllen wird. Darum möchte ich dir einen guten Rat geben. In der Situation, in der du gerade stehst, ich möchte dir einen guten Rat geben, wenn du jetzt nach Hause gehst. Für jeden Blick, nachdem du losgelassen hast, ja? Wenn der Herr dir etwas gezeigt hat und dich ermahnt, lass los und du hast es losgelassen, dann rate ich dir für jeden Blick, den du auf dich selber richtest, sieh doch 10-mal auf Jesus Christus und auf sein Werk. Es ist doch alles da. Wir dürfen auch nicht den Fehler begehen, immer wieder krankhaft in uns selbst zu fühlen und vielleicht jede Stunde die Temperatur unseres geistlichen Lebens zu messen. Oft behandeln wir unser Glaubensleben wie die Geschichte eines kleinen Jungens, der eine Bohne gepflanzt hat und jeden Morgen hat er die Bohne wieder ausgegraben, um zu sehen, ob sie schon gewachsen war. In Jesus Christus ist doch alles da. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass Sie diese Botschaft verstanden haben. Jesus war für dich in Ägypten, um seiner tiefen Liebe zu dir willen. Darum, damit er sich mit dir identifizieren kann. Darum, dass er dich ganz und gar befreien kann. Darum sage ich dir, Die Botschaft von Ägypten will uns aufrufen, uns herausrufen zu lassen auf den Weg Jesu, der unsere Bindungen und Sünden und Lasten dieser Welt trug. Er ruft dich aus der Knechtschaft Ägyptens, aus der Knechtschaft dieser Welt in seine Freiheit. Willst du vertrauensvoll dich Jesus hingeben und auf seinen Weg treten? Beantworte doch das selber in deinem Herzen vor deinem Gott, in Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du uns mit Ägypten auch eine Botschaft geben willst. Die Botschaft, Herr, dass sich dein Wort auf jeden Fall erfüllt und dass du wiederkommst. Die Botschaft deiner unendlich tiefen Liebe, deiner Identifikation mit uns und deiner Befreiung. Du hast uns befreit aus dieser Welt. Herr Jesus, dass doch jeder heute Morgen, den es betrifft, dass er doch diese Freiheit in Anspruch nimmt und sich lossagt von allem, woran er noch gebunden ist, weil du doch schon die Befreiung gewirkt hast, dass er flieht und sich zu dir naht und auf deinen Weg tritt, in die Zukunft hinein, Herr. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, dass du deine Bestätigung gibst und dass du in den Herzen nachwirkst und dass du bald wiederkommst. Amen.
Sie hörten soeben eine Adventspredigt von Norbert Lied mit dem Thema Die Botschaft von Ägypten. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und manches andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!